Welcome to 1980. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Baldrian mit dem Dominik.
Und dem Claudio.
Wie ihr schon gehört habt am Intro, ist es heute wieder mal so weit. Wir machen die 19-18 Folge wie jedes Mal in der letzten Folge vom Monat. Und heute haben wir das Thema die Wirtschafts- und Aussenpolitik von der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Da hast du dich reingeknallt, Claudio.
Genau. Und wir kommen eigentlich gerade zu unserem monatlichen Event, wo wir ja als Ausgangspunkt nehmen. Das ist heute die Versenkung vom spanischen Dampfer Sardinero. Trifft sich heute besonders gut, da das heute vor 100 Jahren passiert ist, am 23. Februar 1918. Das ist so gegangen, aber wie gesagt, das war ein spanischer Handelsdampfer.
Und das hat auch mit der Schweiz zu tun.
Ja, das erzähle ich jetzt.
Ah, sehr schön. Bin ich gespannt.
Es ist so, dass das deutsche U-Boot U-155 von der Kaiserlichen Marine ist im Februar 1918 unter dem Korvettenkapitän Erich Eckelmann auf Feindfahrt gewesen. Vor der marokkanischen Küste, also im Atlantik, nicht im Mittelmeer. Und dann auf der Höhe von Casablanca hat man dann den spanischen Dampfer Sardinero entdeckt und den Befehl gegeben zum Stoppen. Dort muss man vielleicht noch kurz sagen, dass dazumals die U-Boote noch nicht so funktioniert haben, dass die ganze Zeit da irgendwie unter Wasser gewesen sind und einfach mit Torpedos um sich herumgeschossen haben, sondern eigentlich in der Regel wie ein Schiff einfach herumgefahren sind und kurzzeitig haben können abtauchen. Haben dann den Befehl gegeben zum Stoppen, dann sind dann die auch nachgekommen, die spanische Crew. Und was so interessant ist an dieser Sardinero, ist, dass sie eigentlich im Auftrag von der Schweizer Regierung 300 Tonnen Mehl und Getreide geladen haben und auf dem Weg sind von New York in den französischen Hafen Sète. Und dieser Hafen, der ist für die Schweizer Warentransport eigentlich reserviert gewesen und ist von der deutschen Sperrzone ausgenommen gewesen.
Da haben wir ja letztes Mal schon etwas darüber erzählt, über die Sperrzonen, die die Deutschen gemacht haben. Die haben dann irgendwann mal den totalen U-Boot-Krieg ausgerufen und haben eben so Sperrzonen eingerichtet und eigentlich jedes Schiff versenkt, das dort durchgefahren ist.
Genau, ja. Das hat eigentlich eben ganz Grossbritannien umfasst und eigentlich auch die ganze Atlantikküste von Frankreich. Plus noch grosse Teile vom Mittelmeer. Es hat dort noch irgendeinen Streifen gegeben, dass man noch Griechenland dürfen ansteuern. Plus eben so die Mittelmeerküste von Frankreich bis zu dem Hafen Sète ist eigentlich auch ausgenommen gewesen. Und das hat eigentlich eben mit dem Deal von der Schweiz zu tun gehabt, weil man den Hafen für die Schweizer Transport reserviert gehabt hat, sozusagen. Auf jeden Fall zurück zu der Sardinero. Eben die spanische Crew hat dann eigentlich gestoppt und hat dann auch die Frachtpapiere in der deutschen Mannschaft übergeben, um das Ganze zu kontrollieren. Die deutschen Matrosen sind dann auch aufs Schiff gekommen und haben die Ladung inspiziert, dass da nicht unter dem Deckmantel von Getreide irgendwelche Waffen transportiert werden und so. Das ist eigentlich auch alles korrekt so gewesen. Also es hat nur Getreide und Mehl drin gehabt. Und das Schiff, das ja spanisch war, ist auch neutral gewesen. Spanien war auch eine neutrale Nation im Ersten Weltkrieg und auch geblieben. Im Gegensatz eben zu den USA, wo ja das war und dann in den Krieg gezogen ist, 1917. Und eben, wie gesagt, man war auch außerhalb der deutschen Sperrzone gewesen, also eigentlich alles I.O., auch aus deutscher Sicht. Der Korvettenkapitän Eckelmann hat dann das Gefühl gehabt, den Dampfer versenken wir jetzt gleich. Und wir hatten dann einen Teil eben von dieser Getreideladung in das U-Boot, in das U-155 verladen, plus noch andere Wertgegenstände. Hat das Ding eigentlich plündert, sozusagen.
Das waren eigentlich Piraten gewesen.
Ja, ist so ein kleiner...
Deutsche Piraten.
Wie immer ein schöner Piratenfilm. Und die Crew hätte in den Rettungsboot gehen müssen. Also so human war man dann auch, dass man die nicht gerade irgendwie abgeknallt hat oder so. Sind dann die Rettungsboote gezwungen worden. Und die Sardinero, die hat man dann einfach mit Schüssen aus der Bordkanone versenkt. Das Ding ist dann gesunken und die Crew hat dann aber doch Glück gehabt. Die sind nur einen Tag später sind sie dann entdeckt worden von einem französischen Wasserflugzeug. Die sind ja auch in Marokko präsent gewesen, Franzosen, und sind dann gerettet worden von einem Patrouillenschiff. Das ist ja der Grund, wieso man eigentlich die Geschichte auch so genau hat können wiedergeben. Dann in der Schweiz, dort zeigt sich ein bisschen zweiseitige Ansicht, was die Versenkung anbelangt. Dort hat zum Beispiel Gazette de Lausanne am 6. März eigentlich scharf protestiert. Die haben dort eigentlich einen recht heissen Bericht ausgegeben, dass das mehr oder weniger gar nicht geht. Die Deutschschweizer Medien sind auffallend zurückhaltend gewesen. Und der Bundesrat hat eigentlich von Deutschland offiziell eine Aufklärung verlangt und auch den Ersatz von den verlorenen Waren. Aber auch dieser Protest war eigentlich sehr mild gewesen.
Und hat man das Getreide wieder rüberbekommen von den Deutschen, oder hat das nicht funktioniert?
Ich weiss nicht, was... Also mit dem Ersatz einfach ein monetären Ersatz gemeint war oder das wirklich in Form von Lebensmitteln. Aber das scheint dann schon geklappt zu haben.
Okay.
Das zeigt eigentlich schon mal auf, das wird sicher auch ein Thema sein, wenn wir so ein bisschen im Verlauf dieses Jahres immer wieder einmal werden antreffen. Wenn es um die Schweiz geht, ist so ein bisschen die unterschiedliche Gesinnung, wo wir halt in der Schweiz hatten, ein bisschen entlang dem Röstigraben. Dort war halt die Kommandie doch sehr entente-freundlich gewesen und Deutschschweiz eigentlich sehr pro-deutsch. Hat natürlich sicher viel mit der Sprache logischerweise zu tun gehabt. Was man auch noch muss sagen, ist, dass sicher auch die Regierung und auch das Militär noch zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr pro-deutsch eingestellt war. Das ändert sich dann auch im Verlauf von dem Jahr 1918. Also das kann man auch noch sagen, in der Deutschschweiz hat es eigentlich nur sehr wenige öffentlich deutsch-kritische Stimmen gegeben. Ein Beispiel wäre einfach der Karl Spitzer, den man in der ganzen Schweiz eigentlich gut kennt, in Luzern besonders, da er da mal gelebt hat. Schriftsteller von Liestl, der dann auch nach dem Krieg den Literaturnobelpreis bekommen hat. Der hat einmal eine berühmte Rede gehalten. Das war 1914, unser Standpunkt hat das geheissen, wo er eigentlich so für den Schweizer Zusammenhalt als neutraler Staat wirbt, aber auch einige antideutsche Seiten hebt und dort dann auch drin hat. Jetzt kurz zur Einordnung eben von dem Vorfall von der Sardinero. Was da eigentlich noch spannend ist, dass fünf Nationen beteiligt sind. Wir haben eigentlich zwei Neutrale, die Schweiz, die die Waren bestellt haben. Dann Spanien, auch als Neutrale, wo das Schiff zur Verfügung gestellt hat. Dann zwei Alliierte, das wären zum einen eben die USA, wo das Getreide und das Mehl zur Verfügung gestellt haben. Frankreich, wo eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aber da das Schiff in einen französischen Hafen gesteuert ist. Plus dann eben ein Mittelmachtstaat, das Deutsche Reich, wo der die Sardinero versenkt hat. Die Situation eben, 1918 sind wir ja schon in einem späten Zeitpunkt von dem Krieg. Wir sind im uneingeschränkten U-Boot-Krieg, wo man eben die Sperrzone hat. Wir sind in einer Situation, wo die USA im Krieg ist und daran ist, sehr viele Truppen auf Europa zu schiffen, um in diesen Krieg einzugreifen. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt für das Thema von dieser Sendung. Es geht eben darum, wie die Schweiz eigentlich sich in dem letzten Kriegsjahr verhalten hat, wie die Schweiz eigentlich von einem sehr pro-deutschen Standpunkt, was die Regierung anbelangt und halt auch ein Grossteil von der Bevölkerung, wie die eigentlich dann den Turnaround geschafft haben bis zum Ende des Krieges, wo man dann sehr pro-amerikanisch auch pro Entente eingestellt ist und vor allem auch recht schnell in so ein antideutsches Sentiment gekommen ist. Um das aber ein bisschen zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen zurück zeitlich, nämlich bis zum 1. Februar 1917. Das war der Tag, wo das Deutsche Reich die Wiederaufnahme von dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg verkündet hat. Das war schon 1915 und 1916 schon mal der Fall gewesen, jedoch nur für ein paar Monate. Und wir sind dort beide mal wegen der Drohungen von den USA dann eigentlich wieder von dem weggekommen. 1917 ist es dann so, dass Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg recht radikal durchsetzen wollte. Sozusagen ist es eigentlich das Auswärtige Amt des Deutschen Reichs gegen das gewesen. Die haben eigentlich den Kriegseintritt dann von den USA befürchtet. Aber die oberste Heeresleitung, die OHL, haben das Gefühl gehabt, dass man dann eben in Großbritannien mit der Blockade und dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg eigentlich innerhalb von 5 Monaten besiegen könnte. Da man eben, also ja, die Inseln sozusagen einfach blockiert und eventuell auch in den USA auch zuvorkommen, da, dass natürlich die ganzen Truppenbewegungen von den USA über den Atlantik nicht ganz, gerade zu dieser Zeit, nicht ganz einfach war und auch einige Monate in Anspruch genommen hat. Ja, ob eigentlich so der Friedenswille von Wilson überschätzt worden ist oder der Kriegseintritt auch in Kauf genommen worden ist nicht ganz klar. Oder auch, ob das der einzige Grund war, wieso jetzt die USA dann in den Krieg eingetreten ist oder nicht, das ist auch nicht ganz klar. Ich glaube, man tendiert heutzutage ein bisschen, den Wilson moralisch vielleicht ein bisschen auf ein höheres Niveau zu stellen, als das eventuell der Fall war, dazumals. Also eben, ob das wirklich so ein Friedensengel war oder ob der absehbare Kriegseintritt eben nicht auch sonst eigentlich passiert wäre. Das Ding ist, dass durch den Kriegseintritt von den USA sich eigentlich die ganze Situation auf dem Atlantik eigentlich recht verändert. Eigentlich für ganz Europa, auch insbesondere jetzt auch für die Schweiz. Für die heutige Sendung, die Ozeane, die werden plötzlich eigentlich zu einem wichtigen Kriegsgebiet. Der Seehandel, der ist plötzlich stark eingeschränkt. Das ist natürlich auch schon von Anfang an vom Krieg eigentlich so. Jetzt mit der neuen Situation in Anbetracht vom Atlantik halt noch stärker. Das ist ja vor 1914 ganz eine andere Situation gewesen. Dort, ist man eigentlich schon recht so in einem globalisierten Welthandel gewesen. Man hat da eigentlich über die innerste Grenze hinweg Waren austauscht.
Wie du schon gesagt hast, man redet eigentlich so Ende 19. Jahrhundert schon von einer ersten Globalisierungsphase, wo dann mit dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg mal zum Ende kommt. Also man muss wissen, dass zum Beispiel Grossbritannien ist dort so ein bisschen die Werkstatt oder die Fabrik von der Welt gewesen, etwas ein bisschen das, was China heute ist. Ein Drittel von allen weltweit produzierten Waren sind 1870 aus Industriebetrieben in Grossbritannien gekommen. Frankreich und Deutschland haben dort schnell aufgeholt und zusammen haben die drei Nationen eigentlich den Welthandel beherrscht. Irgendwie 3/4 von allen weltweit verschifften Produkte sind aus diesen Ländern gekommen oder sind dann transportiert worden. Die USA sind dort so noch ein bisschen aussen vor gewesen. Sie sind zwar, was Produktion angeht, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs etwa auf europäischem Niveau gewesen, aber sie haben noch eine sehr protektionistische Wirtschaftspolitik verfolgt. Also sie haben an diesem Welthandel nicht so wirklich teilgenommen. Was sich dann nach dem Krieg oder auch während dem Krieg schon gross geändert hat, aber das haben wir ja auch schon letztes Mal besprochen. Jetzt muss man wissen, dass die Verzahnung von der Welt, die hat auch für eine grosse Wohlstandssteigerung gesorgt in dieser Gesellschaft. Also es gibt so frühere Luxusprodukte wie so Zucker, Tabak oder irgendwie Kakao und so. Das ist dann plötzlich nicht mehr in einer Oberschicht vorbehalten gewesen, sondern erschwinglich wurde für alle Bürger, was man eigentlich so ein bisschen als Verbesserung eben von der Lebenssituation in den Ländern kann anschauen kann. Aber es hat auch die Abhängigkeit verstärkt, oder? Die Länder sind nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Bevölkerung aus sich heraus zu ernähren. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Wir sind ja auch in der Schweiz auf Import von Lebensmitteln angewiesen. Das ist im 19. Jahrhundert noch ein bisschen anders gewesen. Also die Entwicklung ist immer mehr zu einer Aufgabenteilung gegangen, wie man das heute auch schon kennt. Oder die einen produzieren irgendwelche Lebensmittel, die anderen industrielle Güter und so. Und dann tut man die weltweit handeln.
Dann ist der Great War gekommen.
Ja, da ist der Great War gekommen, der das eigentlich zerstört hat.
Genau. Ja, das hat ja dann eben zu, das hat das Ganze ein bisschen komplizierter gemacht. Jetzt eben gerade auch auf die Schweiz und andere Neutrale bezogen, hat eben der Kriegseintritt von den USA das Ganze stark erschwert. Was aber auch noch interessant ist, jetzt bezogen auf die Schweiz, dass eigentlich mit dem amerikanischen Kriegseintritt die Schweiz dann auch endgültig ein bisschen zu einem diplomatischen Hotspot wird in Europa, hat damit zu tun, dass schon in den ersten Kriegsjahren eigentlich die beiden Kriegsparteien jeweils dann Botschafter häufig eigentlich in neutrale Hauptstädte versetzt haben, da man ja logischerweise in der gegnerischen Hauptstadt schlecht kann diplomatische Beziehungen pflegen, wenn man Krieg gegeneinander führt. Bei den Amerikanern ist es dann eben so gewesen, dass die eigentlich praktisch ihre ganze Vertretung dann auch von Berlin auf Bern verleiht haben. Dass eigentlich die Schweiz vorher aussenpolitisch jetzt gerade für die Amerikaner eigentlich wenig bis gar keine Bedeutung hat, das zeigt sich auch jetzt in der Person von Alexander Pleasant Stovall. Das ist damals der Botschafter oder der Gesandte von den USA in Bern seit 1913. Und der Stovall, das ist ein alter Schulfreund von Präsident Wilson gewesen und hat dann eigentlich dort die Möglichkeit bekommen, durch die Freundschaft in dem angenehmen, ruhigen Aussenposten Bern die USA zu vertreten.
Ist ja heute noch so, als Bern sehr beliebt ist bei Botschafter.
Weil es so ruhig ist oder weil es eher spannend ist?
Weil es so ruhig ist und ist sicher ruhig. Und ein bisschen, also auch politisch halt nicht heiss, oder? Mhm. Was natürlich damals ein bisschen anders war.
Ja, also damals eben ist es halt wirklich noch so ein kleiner, ich weiß auch nicht, also Feriencamp ist vielleicht zu übertrieben, aber hoffentlich ein bisschen in die Richtung. Zeigt sich eben bei dem Alexander Stovall, der ist von Savannah, Georgia gekommen, ist dort Verleger gewesen von einer kleinen lokalen Tageszeitung. Also ein Südstaatler, der weder Deutsch noch Französisch verstanden hat und eigentlich auch von europäischer Politik anscheinend wenig bis gar keine Ahnung hat.
Der ideale Mann, würde ich da sagen.
Der ideale Mann für den Posten. Zeigt ein bisschen, dass das Bern 1913 jetzt nicht eine riesige Bedeutung hat in der europäischen Politik für Amerika. Beim Deutschen Reich sieht das eigentlich schon ein bisschen anders aus. Die haben mit der Schweiz sehr enge politische und auch wirtschaftliche Beziehungen schon gepflegt. Die haben schon vor dem Krieg eigentlich einen sehr grossen Amtssitz von den Botschaftern auch erstellt. Das ist immer noch der Amtssitz vom jetzigen deutschen Botschafter. Das ist dort in Bern in der Nähe von der Elfenau. Mhm. Ein grosses, stattliches Haus. Und bereits 1917 haben die deutschen Behörden in Bern fast 20 Gebäude ganz oder teilweise mit Büros besetzt. Und das ist so weit gegangen, dass sogar Berner Behörden dann mal im deutschen Gesandten, im Gisbert Freiherr von Romberg, das ist ein wichtiger Mann,
In dieser
ganzen Erzählung, haben nicht einmal gebeten wegen der akuten Wohnungsnot in Bern. Sie sollen doch einen Teil von ihren Behörden doch bitte aus der Stadt auslagern. Das einfach langsam ein bisschen zu grosse Ausmass annimmt.
Okay.
Und man geht auch bei den deutschen Behörden davon aus, dass zeitweise mehr als 2000 Mitarbeiter für die deutschen Behörden in der Schweiz gearbeitet haben. Das beinhaltet, muss man auch noch sagen, eigentlich auch ein grosses Informanten- und Agentennetz. Die haben eigentlich sehr viel, also eigentlich über die ganze Schweiz, haben die Leute verteilt gehabt.
Ja, aber das ist schon noch wahnsinnig viel für die Zeit, 2000.
Das ist brutal viel, ja.
Krass.
Schon nur in Bern hat man 50 Diplomaten gehabt.
Was haben die den ganzen Tag
gemacht? Was auch nicht ganz wenig ist.
Ja, aber was haben die gemacht?
Das weiß ich auch nicht. Auch gegen irgendwelche...
So die Schweiz auf die Seite ziehen von den Mittelmächten.
Auch gegen irgendwelche Munitionsdeals ausgeheckt oder so. Das ist so ein bisschen der diplomatische Teil. Kommen wir da auch noch dazu. Und was jetzt noch den Handel eben anbelangt, ist es so, dass die Schweiz vor dem Krieg eigentlich international einen reigen Handel auch betrieben hat, eben in dem ganzen globalisierten Handelssystem. Wir haben eigentlich in die ganze Welt Industriegüter exportiert. Man war sehr stark vom Deutschen Reich abhängig. Man hat rund 40% von allen Einfuhren überhaupt, also alle Importe, sind 40% aus Deutschland gekommen, noch 1913, vor dem Krieg. Und auch zwischen 1914 und 1918 sind 96% von allen Schweizer Kohleimporten und 67% von allen Eisen- und Stahlimporten aus dem Deutschen Reich
gekommen. Das ist eine relativ grosse Abhängigkeit, oder?
Ja, eigentlich gerade eben für die Schweizer Industrie, die eine starke Industrie hatte und vor allem verarbeitete Industriegüter exportiert hat, ist eben gerade Kohle und Stahl als Rohstoff denkbar wichtig. Bei Kohle kommt auch noch dazu, dass damals auch noch als Heizmaterial eine grosse Wichtigkeit hatte. Dann, seit dem Kriegsausbruch und eigentlich besonders auch etwa ab dem Jahr 1916 verschlimmert sich dann eigentlich das Ganze auch, gerade auch für die Neutralen und natürlich auch für die Kriegsbeteiligten. Der Handel eigentlich so weit, dass eigentlich beide Seiten von den Kriegsbeteiligten eine immer striktere Blockadepolitik auch durchgesetzt hat. Das ist ganz am Anfang noch weniger der Fokus auf dem gsi. Auch aus dem Grund, weil man auch das Gefühl hatte, man ist eigentlich in den Ersten Weltkrieg und hat so, es gibt ja da den berühmten Ausspruch, also irgendwie, ja, Weihnachten sind wir wieder daheim. Man steht dann irgendwie einfach mal in die Schlacht euphorisch und hat das Gefühl gehabt, ja, jetzt gehen wir mal irgendwie ein bisschen rumballern, blöd gesagt, und gehen dann wieder heim. Oder haben dann irgendwie ein schickes Landhäuschen irgendwo im Umland von Paris. Also ich weiß nicht so genau, jetzt aus Sicht von den Deutschen gesprochen.
Ja, und das ist eben, wo man dann gemerkt hat, dass es nicht so kommt, dass der Krieg nicht so schnell gewonnen wird oder entschieden wird, ist eigentlich der Handelskrieg wichtig geworden. Hat man dann eigentlich die andere Gesellschaft aushungern, oder?
Ja, genau. Ja, das zeigt eben zum Beispiel irgendwie da der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Das ist so ein Beispiel, wo man genau das eben mit Großbritannien eigentlich hat wollen machen. Man hat sie wollen abschneiden von allen Im- und Export. Und auch die Entente hat das auch mit den Mittelmächten eigentlich wollen machen. Und ja, dementsprechend ist auch der Handel immer eingeschränkter halt worden. Für die Schweiz und auch eben andere neutrale Staaten, wie zum Beispiel auch Holland, Dänemark und was haben wir noch? Schweden als nordische Neutrale. Hätte das zum einen geheissen, dass die Situation natürlich verschlechtert worden ist, zum anderen haben die auch wieder eine neue Rolle bekommen in dem ganzen Spiel sozusagen, dass dann eigentlich sehr viele illegale Im- und Exportgeschichten über die neutralen Staaten auch gelaufen sind. Das Deutsche Reich hat dann auch vieles über die Schweiz können abwickeln, ohne dass das die Entente gemerkt hat oder gewusst hat. Und das Gleiche ist aber auch in die andere Richtung gelaufen. Die Schweizer Industrie hat eigentlich recht schnell viel stärker können auf Kriegsproduktion umschalten. Man hat dort recht schnell mal gemerkt, dass man da irgendwie muss reagieren muss, wenn man noch im Geschäft bleiben
will. Was hat man da so produziert?
Man hat sehr viel Munition produziert. Es hat auch neue Fabriken gegeben, also neue Firmen, die eigentlich extra für das entstanden sind. Es hat auch deutsche Firmen in der Schweiz gegeben, zum Beispiel. Also ich kenne es jetzt eigentlich eben vor allem von Deutschland, ist auch dort mehr der Fall gewesen. Es hat es auch gegeben, Richtung Frankreich. Aber ja, Munitionsfirmen sind dort wichtig gewesen. Wer auch stark umgeschaltet hat, sind viele Uhrenmanufakturen. Die haben dann häufig so auf Zündungsmechanismen umgeschaltet, die für Artilleriegeschosse gebraucht worden sind. Ja, das sind so ein bisschen die wichtigen. Plus noch so Teilfabrikate für Kriegsmaschinen.
Also Teile einfach für irgendwelche.
Genau,
vielleicht.
Ja. Eben in der Schweiz ist dann eigentlich auch die Kriegsproduktion und die Belieferung von, eben auf beide Seiten gegangen. Was dann auch immer mehr zu einem gewissen Misstrauen halt, auch gegenüber der Schweiz und natürlich auch gegen andere Neutralen. Die Schweiz ist eigentlich nicht so ein, in dem Sinne ein spezielles Beispiel gewesen. Das ist auch mit den anderen neutralen Staaten so gewesen. Wir haben zwar eben in dem Sinne profitiert von den Neutralen, da wir eigentlich die Handelsdeals können machen über die. Hankerum eben ist dann halt auch das Misstrauen grösser gewesen. Wir haben oder man kann sagen, dass ja, in dieser ganzen Kriegssituation generell halt das Misstrauen auch gross war in Europa und dort halt immer mit immer härteren Bandagen halt auch gekämpft worden ist. Und das hat dann auch so aus der heutigen Sicht so ein bisschen zu einem grotesken diplomatischen Eiertanz geführt in der Schweiz. Man hat dann eigentlich beide Seiten bei den Stangen behalten, aber natürlich nicht auf eine Seite kippen und es ist immer eigentlich auch so ein kleines ein Spiel zwischen wie stark kann man irgendwie die eine Seite brüskieren und wo muss man dort wieder halt sich irgendwie gut stellen mitnehmen. Was man auch noch muss sagen, eben, obwohl halt eigentlich die Schweiz ja offiziell dreisprachig war und auch neutral, ist sie zu dieser Zeit eigentlich doch als sehr pro-deutsch wahrgenommen worden und also auch gewesen. Um mal noch eben auf die politische Schiene kommen und die ganze pro-deutsch, pro-entente oder anti-entente Geschichte anzuschauen, dort kann man eigentlich von einem mehr oder weniger wichtigen Bruch in dieser klaren pro-deutschen Ausrichtung reden. Bei der Hoffmann-Grimm-Affäre. Die hat dann dazu geführt, dass Arthur Hoffmann, Bundesrat von der FDP, klare pro-Deutsche, auch glaube mit deutschen Wurzeln, ist dann durch den Genfer Gustav Adolf ersetzt worden. Das ist ein Genfer Liberaler und eigentlich sehr ein entente-freundlicher Bundesrat gewesen. Vielleicht noch zu der Hoffmann-Grimm-Affäre. Die Hoffmann-Grimm-Affäre hat mit einem anderen grossen historischen Kopf zu tun, nämlich mit dem Lenin. Lenin hat ja...
Ich meine, das ist der Grimm. So ein grosser historischer Kopf.
Ja, das war ein wichtiger Mensch. Der Lenin, der ist im April 1917, man muss vielleicht auch noch sagen, der Lenin hat eine Zeit lang in Zürich im Exil gelebt.
Was?
Ja.
Kann man heute noch schauen, das Haus, wo der gewohnt hat.
Genau, hat dort dann auch in Zürich ein bisschen an seine revolutionären Plänen geschaffen und an seinem sozialistischen Gesellschaftsmodell umgeknübelt. Der ist dann mithilfe der Sozialisten eben Robert Grimm und Fritz Platten. Das sind zwei klingende Namen von den Schweizer Sozialisten in dieser Zeit. Und eigentlich organisiert durch den Botschafter Romberg in einem Zug von Zürich durch Deutschland über Stockholm nach Petrograd, das heutige St. Petersburg, gefahren wurde. Also am 9. April ist man hier von Zürich abgefahren. Das Ziel von dieser ganzen Aktion war eigentlich, dass man den Lenin und seine anderen Revoluzer in Russland wollen haben, um dort dann eigentlich eben die russische Revolution durchzubringen. Der Hintergedanke war eigentlich der, dass der Lenin oder dass man die Bolschewiki am ehesten dazu bereit gewesen hat, um einen Separatfrieden mit Deutschland eigentlich einzugehen. Mhm. Was ja dann auch geklappt hat.
Genau.
Und wieso das jetzt Hoffmann-Grimm-Affäre heisst, Arthur Hoffmann, der hat dort auch tatkräftig mitgemischelt als Außenminister und hat das Ganze aber ohne Wissen von seinen Bundesratskollegen eigentlich gemacht. Sprich, er hat eigentlich den deutschen Separatfrieden mit Russland ermöglicht oder zumindest dazu beigetragen, dass das möglich geworden ist, was natürlich für die Entente sozusagen der Super-GAU ist, wenn natürlich wenn für die Mittelmächte die ganze Ostfront wegfällt. Zeitlich ist das natürlich einigermaßen ungünstig, da ja drei Tage bevor da der Lenin abgefahren ist in Zürich, die USA in Krieg eingetreten ist und auch nicht allzu viel später die ganze Affäre schon aufgeflogen ist, hat ja dazu geführt, dass am 18. Juni der Arthur Hoffmann eben zurückgetreten ist und anschließend der Gustav Adolf Außenminister geworden ist. Mhm. Dort hat man zwar bundesratsintern, dem hat man eigentlich viele Kompetenzen und so Ämter eigentlich weggenommen. Dort ist dann der Bundespräsident plötzlich außenpolitisch sehr stark aufgestellt worden. Und das hat eigentlich auch mit der Einflussnahme vom Deutschen Reich gehabt, da, dass für die Deutschen eigentlich ein No-Go war, da der Gustav Adolf, so ein französisch sprechender Entente-Freund. Das ist natürlich gar nicht gegangen. Das Deutsche Reich hat in Bern extrem gute Beziehungen gepflegt. Man hat die Bundesräte auch persönlich gekannt und ist mit denen auch das Nachtessen und. Also das ist, die sind richtig dicke gewesen, kann man sagen. Mhm. Aber mit dem Gustav Adolf kommt dann eigentlich ein bisschen ein anderer Wind in die Berner Politik. Dann kommen wir noch zu der ganzen Lebensmittelsituation. Wieso das eigentlich so wichtig ist. Die Schweiz importiert eigentlich schon vor dem Krieg und vor allem auch während dem Krieg eigentlich vorwiegend Getreide aus Übersee. Die Schweiz ist auch dort, wie heutzutage, nicht ein selbstversorgender Staat. Also man ist da wirklich auf Import angewiesen. Und eben die USA, die jetzt in Krieg eintritt und eigentlich nicht mehr als neutrale dasteht, ändert eigentlich die ganze Situation entscheidend. Zum einen steigen die Preise markant von Getreide. Das hat zum einen mit den Hamsterkäufen auch zu tun. Zum Beispiel Holland hat noch vor der Kriegserklärung von den USA grosse Mengen an Getreide noch eingekauft in den USA. Aus der Angst, dass man eigentlich dann plötzlich in einem Embargo-Zustand könnte sein. Und die USA wechseln auch von ihrer neutralen Handelspolitik natürlich jetzt recht schnell in eine neue Rolle. Sie sind jetzt Alliierte, sie haben jetzt eigene Interessen, Kriegsinteressen. Wir fangen auch die anderen Neutralen plötzlich an zu kritisieren, halt für, was ihren Handel mit den Mittelmächten anbelangt. Holland und Dänemark, die werden sehr stark kritisiert. Holland wirft mir vor, dass man eigentlich so US-Getreide an Rinder verfüttert und dann das Rindfleisch wiederum im Deutschen Reich verkaufen. Es sind eigentlich alle neutralen europäischen Staaten, also zumindest die nordischen und eben auch Holland und Schweiz sind eigentlich auf die Getreideimporte von den USA angewiesen. Von dem her ist das ein wichtiger Change in dieser ganzen Politik. Und auch die US-Medien haben dann auch angefangen zu verlangen, dass eigentlich Getreideüberschüsse eigentlich nur noch Alliierten geliefert werden. Also neutrale eben, sieht man dann da plötzlich auch ein bisschen argwöhnisch an. Und eben wo Amerika eigentlich neutral war, hat das Ganze noch ein bisschen anders ausgesehen. Dort, können wir eigentlich auch noch zurückgehen, wieder zu unserem Ausgangspunkt, zu der U-155, wo ja die Sardinero versenkt hat.
Der Herr Eckelmann.
Der Herr Eckelmann. Die hat auch noch eine interessante Vorgeschichte, die U-155. Die hat nämlich nicht immer so geheissen, sondern ist eigentlich einmal gebaut worden als Unterseeboot mit dem Namen Deutschland und ist damals eigentlich noch nicht ein Kampf-U-Boot gewesen, sondern ein Handels-U-Boot und hat lustigerweise deutsch-amerikanischen Handel ermöglicht unter der britischen Seeblockade durch. Ja. Als Neutrale ist man neutral gewesen. Wir hat auch mit Deutschland Handel betrieben. Wir haben auch kriegswichtiges Material auf Deutschland exportiert. Dort sind auch grosse Mengen an Kautschuk zum Beispiel auf Deutschland geliefert worden. Und eben sogar, wir haben eigentlich so ein bisschen die britische Blockade hintergangen.
Man war schon neutral als USA, oder?
Aber dort hätte man das noch können machen. Mhm. Dort ist man dann plötzlich auf eine andere Schiene gekommen. Die Deutschland, das war auch das erste U-Boot, das den Atlantik überquert hat.
Für Deutschland?
Für Deutschland, ja. Das war dann auch ein riesen Event, auch in Amerika. Irgendwie kommt das U-Boot und da war man begeistert gewesen. Und wenn so ein deutsches U-Boot an den US-Küsten auftaucht. Auch das hat sich dann mal geändert. Am Schluss ist er, glaube ich, in London gelandet nach dem Krieg. Das hätte Großbritannien hätte das überkommen nach dem Krieg als Reparationszahlung sozusagen.
Sehr schön.
Hätte das die Deutschen müssen abgeben. Ja, wenn wir gerade bei den U-Boot sind, machen wir einen kurzen U-Boot-Einschub mit dem Dömer, da wir ja ausgewiesene U-Boot-Fachmänner sind.
Ja, die U-Boote die verfolgen uns immer wieder in den 1918 Folgen. U-Boote haben da eine relativ spannende Geschichte, die ich da kurz schnell erzähle. Es hat schon die Antike so Versuche gegeben, um irgendwie die Unterwasserwelt zu erforschen. Man hat so Tauchglocken irgendwann erfunden und so. Aber so wirklich Kriegs-U-Boot, das erste erfolgreiche war eigentlich so im amerikanischen Bürgerkrieg. Das war dann noch von Hand betrieben gewesen. Und das ist die CSS HL Hunley. Und die hat 1864 als erstes U-Boot ein gegnerisches Schiff versenkt. Und das ist so ein historische Zäsur gewesen. Allerdings muss man da sagen, dass die Besatzung von dem U-Boot bei diesem Angriff selber ums Leben gekommen ist. Also es ist, hat sich nicht so schnell durchgesetzt. Man ist auch noch ein bisschen skeptisch gewesen in Europa, aber eben die Deutschen haben das eigentlich so am Ende vom 19. bis 20. Jahrhundert davon erforscht, auch zu militärischen Zwecken. Also eben, wie du schon gesagt hast, es hat auch Handelsinteressen gegeben, also als Handels-U-Boot. 1902 hat man in Deutschland einen Prototyp gebaut von einem 200 Tonnen schweren Experimental-U-Boot. Das hat Forelle geheissen. Schöner Name. Und hat das intensiv getestet. Man hat drei so weitere so Boote hergestellt, sind ziemlich klein gewesen und hat die auch exportiert auf Russland. Und 1904 hat das Reichsmarineamt einem Ingenieur den Auftrag erteilt, ein U-Boot für einen Seekrieg zu entwickeln. Und 1906 ist das erste U-Boot, militärische U-Boot in Deutschland namens U1 in Betrieb genommen worden. Wieso ist das immer wieder verfolgt, das U-Boot? Das war vor allem ein deutsches Ding zu dieser Zeit. Die haben das im Ersten Weltkrieg intensiv eingesetzt, haben immer grosse Hoffnungen gehabt in das. Darum auch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und eben auch der Handelskrieg. Man hat mit den USA Handel geführt, mit U-Boot. Und eben, was auch noch interessant ist, aber das hast du eigentlich auch schon erzählt, bei dem Sardinero-Angriff, die U-Boote die haben eben nicht einen Unterwasserangriff, sondern sind eigentlich aufgetaucht und haben sie dann, haben dann geschossen und sind eigentlich zum unerkannt verschwinden abtaucht. Mhm. Also es ist noch nicht so, wie man das heute könnte. Ja, das sind so ein bisschen die U-Boote.
Die U-Boote. Denn die USA ist jetzt auch im Krieg und da merkt jetzt die Schweiz, was Getreidelieferungen anbelangt, was auch die Lebensmittelsituation in der Schweiz anbelangt, dass man da jetzt ein bisschen ein Effort muss machen in diesen USA-Beziehungen. Und man hat seinen besten Mann müssen in die USA schicken.
Oh, wer ist das
gewesen? Und das war damals gewesen, der Herr Hans Sulzer. Was sagt ihr den Nachnamen?
Industrieller.
Industrie, genau. Sulzer AG in Winterthur. Hans Sulzer war einer der Besitzer gewesen. Das waren ein paar Brüder, gewesen, die die Sulzer AG geführt haben. Die Sulzer AG die hat auch schon Niederlassungen in den USA gehabt. Der Hans Sulzer selber hat auch schon in den USA gearbeitet für seine Firma. Und auch schon in anderen Ländern ist eigentlich ein weit bereister Mensch gewesen, hat gut Englisch geredet, hat schon gute Beziehungen auch gehabt in diesem Land. Was man von diesen klassischen Gesandten, die hier die Schweiz in diesen Botschaften gehabt hat, vielfach nicht können behaupten. Also es ist dann eigentlich auch ein bisschen dazu gekommen, dass man dass eigentlich eben die Industriellen von der Schweiz und auch aussenpolitische dann plötzlich eine sehr oder eine viel wichtigere Rolle auch übernommen, durch das, dass sie einfach in diesen Ländern halt über Netzwerke verfügt haben. Und Bundesbahn kann man sagen, die sind dann dort auch noch in dem Ersten Weltkrieg eigentlich aussenpolitisch recht überfordert gewesen. Dass halt vor dem Ersten Weltkrieg einfach noch eine andere Dimension gehabt hat. Man hat dort, das sind dann mehr eigentlich so repräsentative Aufgaben gewesen, die halt so ein Botschafter gehabt hat. Und der Staat hat dort auch wirtschaftspolitisch halt auch noch nicht so stark eingegriffen. Also man ist da eben in einem rechten freien Handel global gewesen und das sind eigentlich noch nicht so Aufgaben gewesen, wie man das heute auch kennt. Und was noch, auch noch dazu kommt, ist, dass der Vorgänger von Hans Sulzer, der Paul Ritter, sehr unbeliebt war in den USA.
Ist der von Rittersport?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre ja sowieso ein Deutscher, oder?
Ja. Es waren viele Deutsche in der Schweiz in seiner Zeit.
Ja, gut, das stimmt, ja. Könnte man noch recherchieren. Auf jeden Fall, der Paul Ritter, dort hat es eben auch so eine Affäre gegeben, wo der dann so deutsche Interessen in Washington mal vertreten hat und eigentlich so die ganze Neutralitätspolitik von der Schweiz ein bisschen angekratzt hat. Das ist dort nicht wirklich gutiert worden. Dann hat man eigentlich den Hans Sulzer in die USA geschickt. Und der hat auch eigentlich sehr erfolgreich das Bild von der Schweiz korrigiert, kann man sagen. Auch noch mit der Swiss Mission, das ist auch noch das ist so eine Gesandtschaft gewesen, die von der Schweiz auch in die USA geschickt worden ist. Eigentlich mit einem Propaganda-Auftrag, um Kontakt zu knüpfen, auch die amerikanische Politik zu beeinflussen. Dort sind auch Berichte geschaltet worden in diversen US-Medien, um eigentlich so ein bisschen das Bild von der Schweiz zu beeinflussen, vielleicht auch eine Art zu erklären, die Lage von der Schweiz und so weiter. Ein bisschen auch ein bisschen das Bild ein bisschen von dem deutschen Anhängsel Schweiz irgendwie zu entschärfen. Mhm. Was eigentlich nicht schlecht gelungen ist. Die Schweiz, die ist jetzt halt eigentlich auch mehr denn je eben zwischen den Kriegsparteien gestanden. Und gerade was eben die Lebensmittelversorgung anbelangt, ist man dann da vor grossen Problemen gestanden. Das ist zum einen ein politisches Problem gewesen, halt ein Handelsproblem für die Bevölkerung an und für sich, ist das doch auch eine existenzielle Bedrohung gewesen. Also mir ist ja, wie schon gesagt, eigentlich vom Deutschen Reich stark abhängig war von Kohleimport und dann von den USA eigentlich sehr stark abhängig von diesen Getreideimporten. Und das sind zwei eigentlich essentielle Rohstoffe, zum einen als Heizrohstoff und zum anderen halt auch als Nahrung. So gesamtgesellschaftlich muss man glaube ich auch gerade den Nahrungsmangel auch ein bisschen relativieren. Also so gesamtgesellschaftlich kann man da nicht von einer Hungersituation reden, die in der Schweiz geherrscht hat, 1917, 18. Aber es ist sicher in den ärmsten Bevölkerungsschichten, also gerade viele Arbeiter, die häufig in Städten oder auch Agglomerationen gelebt haben, ist eigentlich der Leidensdruck doch massiv gewesen, mit grossem Mangel, also bis dann wirklich so Hungersituationen. Gerade so in Städten wie Winterthur, St. Gallen und Basel, wo also Industriestädte gewesen sind, wo eben grosse Arbeiterschichten eigentlich hatten, ist das eigentlich recht auch teilweise dramatisch gewesen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man ab März 2017 diverse Lebensmittel hat angefangen rationieren. Man hat hier angefangen mit Reis und Zucker, später auch Mais, Teigwaren, Hafer, Gerste, Brot und Mehl, Butter, Fett, Öl, Käse, Milch. Es hat fleischlose Tage gegeben, zum Beispiel.
A Veggie Day.
Genau. Ja, das muss man... braucht man heute nicht mehr die staatliche Intervention für das. Genau. Aber also die staatliche Rationierung und auch gewisse Preisfestsetzungen haben dann eigentlich so ganz dramatische Preiserhöhungen eigentlich können verhindern. Mhm. Also Zahlen gehen bei den meisten Lebensmitteln so etwa von einer Verdoppelung aus, von den Preisen. Es gibt ja auch noch ganz andere Geschichten aus anderen Ländern. Mhm. Es gibt eine Quelle, wo das mal 1918 bei einer Hausfrau oder bei Hausfrauen in Winterthur angeschaut haben. Die haben dann 10% von ihrem Haushaltsbudget für den Brotkauf müssen aufwenden, was dann doch recht viel ist. Mhm. Erschwerend eben zu dieser Zeit ist auch noch das Klima dazugekommen. Der Winter 16-17 war extrem hart. Im Deutschen Reich ist er auch als Steckrübenwinter bekannt, da anscheinend so wenige zu essen gab, dass man eben die Steckrübe hat essen, die eigentlich als Futtermittel gedacht war und eigentlich nicht unbedingt ein menschliches Lebensmittel. Und also auch in den USA hat es 1917 eine schlechte Ernte gegeben. Der Winter 17-18 war auch noch mal her, nicht ganz so hart wie 16-17. Aber eigentlich auch sehr ungünstig. Hat ja zu einer einigermaßen schlechten Ausgangslage auch für die Ernte im Jahr 1918 eigentlich geführt. Und man geht ja dort auch davon aus, dass das auch so ein kleiner Trigger war, dann auch für zum einen den Landesstreik in der Schweiz, zum anderen auch Revolutionen in Deutschland und Österreich. Dann hat man eigentlich den Hans Sulzer müssen in die USA schicken und die Swiss Mission. Der ganze Propaganda-Aufwand in den USA hat dann im Dezember 2017 zu einem Abkommen geführt für Getreidelieferungen. Man hat dann die US-Politik stark müssen beeinflussen, dass das eigentlich auch zustande gekommen ist. Gleichzeitig hat man auch dann noch mit dem Deutschen Reich auch ein Kohlen- und Eisenabkommen mit hohen Kreditvergaben eigentlich auch abgeschlossen. So mit dem Getreidelieferabkommen mit den USA hat man dann einmal die ganze Lage eigentlich ein bisschen entschärft, was das anbelangt hat. Man ist dann davon ausgegangen, dass das wieder einigermaßen wird funktionieren mit den Getreidelieferungen. Das hat so mehr oder weniger eben funktioniert. Erschwerend ist eben einfach dazu gekommen, dass die USA sehr viel Schiff gebraucht hat, für ihre Truppen zu transportieren. Ich weiss gar nicht, hast du das im Kopf, wie viel da am Schluss, wie viele amerikanische Soldaten das etwa?
Ja, man hat mit etwa 500'000 gerechnet, aber es waren dann über 1 Million gewesen.
Eben, auf jeden Fall, man hat da zwar das Getreideabkommen gehabt mit den USA, was dann aber Anfang 1918 passiert, ist dann auch der sogenannte Deutsche Frühling mit der Westoffensive vom Deutschen Reich oder von den Mittelmächten und dem Separatfrieden ja, im Osten. Dort sind eigentlich wieder grosse deutsche Siegeshoffnungen aufgekommen. Das merkt man auch gerade so bei Deutschschweizer Zeitungen. Auch die haben dann dort das Gefühl gehabt, dass jetzt geht das dort nochmal recht rund. Weiss man ja jetzt, dass das nicht ganz so gekommen ist.
Also auch die Alliierten sind dort, glaube ich, verschrocken.
Ja, auch die haben Angst gehabt, ja. Ich glaube, man hat ja eben auch Angst gehabt, dass das Übergewicht sozusagen mit den amerikanischen Soldaten auch zu wenig schnell überhaupt kann erreicht werden. Und dann sind wir natürlich jetzt eben auch wieder bei unserem Ausgangspunkt, die Sardinero, die dann versenkt wird. Das führt auch bei den USA zu einem Getreidelieferungsstopp, da man durch das dann eigentlich auch verunsichert ist, was überhaupt die Sicherheitslage eben jetzt in diesen Gewässern anbelangt. Und das führt auch dann wieder zu einem grösseren Misstrauen ein bisschen auch gegenüber den USA. Das Deutsche Reich probiert dann das auch auszunutzen, politisch, dass man auch in der Schweiz auch eigene Getreidelieferungen eigentlich an die Schweiz in Aussicht stellt. Das findet zwar nicht statt. Und man sieht da eigentlich auch die diplomatische Wichtigkeit, die so Importhandel auch gespielt hat. Man hat dort sehr schnell können Druck aufsetzen und man hat es natürlich auch können als Propagandamittel brauchen, wenn man vielleicht zu guten Konditionen oder auch weniger guten einfach die wichtigen Rohstoffe können liefern. Und das hat dann auch so eigentlich auf beiden Seiten zu einem Mix geführt, so von einem wirtschaftlichen Powerplay. Zum einen hat man eigentlich recht harte Bedingungen an die Lieferungen geknüpft. Und zum anderen aber hat man auf eine Art auch probiert, den politischen Einfluss in der Schweiz auch zu vergrössern oder auch halt nicht auf Kosten vom Gegner oder zugunsten vom Gegner, muss ich sagen, verlieren. Ja, zum Beispiel hat eben das Deutsche Reich eigentlich immer härtere Abkommen auch für ihre Kohle- und Eisenlieferungen verhandelt oder ausgehandelt.
Was heisst härter? Teurer?
Teurer, ja. Also Kohle und Eisen-Stahlpreise, die sind sehr stark gestiegen. Dann eigentlich bis aufs Vierfache vom Preis. Und eben gleichzeitig ist man dann aber wieder ein guter Abnehmer eben für so Zünder, für Artilleriegeschosse, Munitionen und so weiter. Auf der amerikanischen Seite war es eigentlich das Gleiche gewesen. Wir hatten gewisses Misstrauen eigentlich denen gehabt, ist dann aber eigentlich auch ein guter Kunde wieder gewesen. Auch eben die AIF, die amerikanische Armee in Europa, war eigentlich auch ein guter Kunde gewesen. Man hat zum Beispiel 40'000 Armbanduhren von der Schweiz abgekauft für die Soldaten. Wir haben Holz für Baracken und Schützengräben in der Schweiz gekauft. Wir haben Schock gekauft, Werkzeug, Milch bis zu Turbinen. Und gleichzeitig ist die Schweiz eigentlich auch also zu einem Spionagenest geworden, da sie eigentlich ein bisschen prädestiniert war durch ihre Vielsprachigkeit. Es hat auch sehr viele ausländische Exilanten in der Schweiz, also häufig Oppositionelle. Aber ein gutes Beispiel war zum Beispiel der Lenin. Es hat Internierte praktisch glaube von allen Kriegsparteien in der Schweiz gehabt. Grosse diplomatische Vertretungen, interessanter Grenzverlauf mit 4 Kriegsbeteiligten. Man ist auch geografisch interessant gelegen, man war halt mit in Europa gewesen. Und es ist eigentlich, keine von den Kriegsparteien ist eigentlich interessiert gewesen, jetzt da neue Fronten in dem Sinn aufzutun. Es ist dann eigentlich eben interessanter gewesen, die Schweiz so ein bisschen als nachrichtendienstliches und diplomatisches Parkett oder als Dreischeiben eigentlich zu brauchen. Mhm. Dort muss man sicher auch noch sagen, dass eigentlich so das politische Gewicht von der Schweiz in dem Ganzen nicht darf überbewertet werden. Also eben, ich glaube, die Schweiz hat sich einfach angeboten, so eben so ein bisschen als die Dreischeiben oder so ein bisschen als Forum. Aber jetzt aus dem zu schliessen, dass jetzt die Schweiz als Land oder als Staat eigentlich eine wirklich wichtige Position dann gehabt hätte in dieser Zeit, werden glaube ich falsch gedacht.
Also, was man vielleicht auch noch sagen kann, nach dem Krieg hat man immerhin den Sitz vom Völkerbund in die Schweiz verlegt.
Genau.
Also auf Genf.
Ja, das ist ja dann auch ein bisschen aus dem gewachsenen, guten Einvernehmen mit den USA oder mit dem Wilson dann auch gekommen, dass man das geschafft hat gegen Frankreich und Belgien, die das noch in Brüssel wollen eigentlich installieren.
Und was auch noch spannend ist, dass im Zweiten Weltkrieg die Schweiz eigentlich die gleiche Rolle gehabt hat und auch durch das wieder vor Zerstörung bewahrt worden ist.
Ja, dort ist man dann vielleicht ein bisschen auch ein bisschen professioneller mit dieser Rolle umgegangen, oder?
Schwierig.
Oder ein bisschen gewollter, ich weiß nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall ist dann eigentlich eben so die politische Einflussnahme in der Schweiz ist dann immer wichtiger geworden, da das eben eigentlich so zu einem grossen Hotspot geworden ist von Diplomaten, von Propagandaleuten, von Agenten und so weiter. Dass man das auch in den USA im Mai 1918 anscheinend als so wichtig empfunden hat, dass man dann auf mehrmaliges Betten von der Schweiz dann eingewilligt hat, Getreidelieferungen, also 2 Schiffe unter amerikanischer Flagge sogar, mit einer Eskorte von der US Navy bis auf Bordeaux zu schicken, um dann dort das Getreide in die Schweiz weiter zu transportieren. Und auch der deutsche Botschafter redet auch eigentlich von einem Propaganda-Coup, der in den USA gelungen ist. Das hätte eben wieder eigentlich zu einer starken Sympathie mit den USA geführt in dieser ganzen Mangelwirtschaft. Recht schnell hätte das können umschwenken mit so Getreide oder halt Kohlenlieferungen, je nachdem. Propaganda ist dann ein wichtiges Thema geworden auch in der Schweiz. Deutschland hat das schon früher gehabt. Die haben, wie wir vorher gesehen haben, ein riesen Netzwerk gehabt an Behördenmitgliedern und Agenten und so weiter. Amerika ist da verständlicherweise ein bisschen hinten nachgehinkt, aber haben dann dort eigentlich auch grosse Aufwände aufgezogen. Was personell interessant ist, dass der Alan W. Dull auch in Bern tätig war. Der ist ja dann später CIA-Direktor geworden und so ein bekannter kalter Krieger und Antikommunist. Die interessanteste Personalie habe ich dort gefunden, die Vera Whitehouse. Eine Frau, muss man mal betonen. Die ist Anfang 1918 als Leiterin vom Committee on Public Information. Das ist eigentlich so das Propagandabüro gewesen. Man hat verschiedenste Propagandabüros in Europa installiert. Die ist dann eine Büroleiterin in der Schweiz geworden. Die Frau Whitehouse ist in den USA bekannte Frauenrechtlerin gewesen. Ist auch Mitglied der Suffragetten in Amerika. Und ist dann dort hergekommen und da die starken Männer in Bern, also zum einen eben der Botschafter Stovall und auch der Alan Dull, die haben die Frau Whitehouse eigentlich so als weibliche Direktorin abgelehnt und auch ihre Arbeit sabotiert.
Man muss da vielleicht auch sagen, dass es dort noch nicht mal ein Frauenstimmrecht gab in den USA. Es ist erst 1920 eingeführt worden.
Ja, von der Schweiz wenn wir jetzt gar nicht davon reden. Die Frau Whitehouse ist eigentlich recht schnell wieder zurück in die USA gereist, aber nicht zum Aufgeben, sondern zum einfach politische Rückendeckung zu holen. Und ist dann auch schon im Juni wieder zurück in die Schweiz gekommen mit dem Schreiben, wo der Wilson, also der Präsident, persönlich ihre Arbeit unterstützt und ihr eigentlich sozusagen so eine Art Blankoscheck gibt, dass sie jetzt da das Büro leitet. Und dann ist das eigentlich auch dann okay gewesen. Dann hat sie eigentlich anfangen zu arbeiten. Und die ist sehr erfolgreich gewesen in der Schweiz. Die hat dann angefangen, Netzwerke aufzubauen. Die hat innergehört, sie hat die jenste Leute kennt, zwischen Bern bis Genf, wo ja auch eine sehr wichtige Stadt auch dort war, gerade so in der frankophonen Schweiz. Hat tägliche Berichte von US-Medien an Schweizer Zeitungen angefangen verteilen, dass man da eigentlich auch den amerikanischen Standpunkt besser verstehen. Hat Vorträge organisiert, hat auch Reisen für Schweizer Journalisten in die USA organisiert. Das war irgendwie dazumals auch noch etwas recht Innovatives gewesen. Mhm. Auch US-Zeitungen sind dann auch direkt in Umlauf gebracht worden in der Schweiz. Und sie hat auch direkt in Kontakt mit dem Bundesrat dann angefangen pflegen. Und was auch noch lustig ist, sie haben dann ein Kinounternehmen gegründet, um halt auch amerikanische Filme in den Kinos zu zeigen. Sie haben dann für das auch müssen Kinos aufkaufen, weil dort sind die Deutschen wiederum voraus gewesen, da sehr viele Schweizer Kinos in Deutschen gehört haben. Okay. Und die haben dann natürlich ein bisschen andere Filme gezeigt. Das ist zwar eigentlich nicht so eine riesen erfolgreiche Geschichte mit diesen Kinos gewesen, da ja dann mit der spanischen Grippe auch die Kinosäle geschlossen worden sind. Und bis zum Kriegsende ist das eigentlich nicht in die Rolle gekommen, dass man da können die tollen amerikanischen Filmexport geniessen. Was hat sie auch noch? Was hat sie noch geschafft? Ah, sie hat noch das Verbot verhindert von der sogenannten Freien Zeitung. Das war so eine recht linke Zürcher Zeitung gewesen, so aus dem Umfeld von Cabaret Voltaire. Dada-Haus sozusagen, wo ja auch unter anderem ein deutscher Exilant ja gegründet hat in Zürich. Dann macht sich also ab Sommer 1918 dann auch eine antideutsche Stimmung eigentlich in der Schweiz breit und vor allem auch in der Deutschschweiz. In der Romandie ist ja die bekannterweise schon von Anfang an gewesen. Mhm. Aber auch jetzt in der Deutschschweiz, und das hat mehrere Faktoren, die da eigentlich verantwortlich sind dafür. Zum einen, die gescheiterte Westoffensive vom Deutschen Reich hat zu einem Raubzug im Osten geführt. Also es ist eigentlich der Friedensvertrag, der Separatfrieden von Brest-Litovsk, ist eigentlich stark missachtet worden, obwohl das eigentlich schon ein eigentlich harter Knebelvertrag war, hat man dort dann auch in Finnland und im Baltikum Truppen stationiert, was eigentlich dem Vertrag widersprochen hat. Man hat Donetsk, Becki und auch Krim erobert, was dem Vertrag auch nicht entsprochen hat. Man ist eigentlich bis zum Kaukasus vorgestoßen. Man hat dann auch Ende August 1918 Russland dazu gezwungen, das Baltikum und Georgien abzutreten. Also man hat dann eigentlich auch wollen, Russland zerstückeln sozusagen. Und die Kohlegebiete im Donetsk hat man auch im Deutschen Reich müssen überlassen. Donetsk ist ja sehr ein wichtiges Kohle. Abbaugebiet war immer noch, könnte man ja auch noch von der Fußballmannschaft.
Oder von der heutigen politischen Krise.
Ja, genau, ist immer noch interessant. Und auch hohe Reparationszahlungen hat man dann auch in Russland abgerungen. Und das ist dann doch so weit gegangen, dass dann das auch die Schweizer nicht mehr ganz so angenehm gefunden haben. Ich weiss nicht, ob das auch ein bisschen eben eine Angst zu tun hat, dass man irgendwie vielleicht auch das Deutsche Reich irgendwie nicht mehr so als verlässlichen Partner angeschaut hat, wenn die da ihre eigenen schon strengen Friedensverhandlungen eigentlich so mit Füßen treten.
Mhm.
Im Oktober hat man auch noch den Prinz von Hessen zum König von Finnland erklärt. Also sprich, Finnland ist auch gerade annektiert worden.
Okay, und wer ist denn der Prinz von Hessen?
Ich weiss jetzt nicht, wie der mit Namen heisst.
Natürlich spannend.
Ja, zum einen das, zum anderen ist sicher auch ein gewisser Opportunismus dabei gewesen. Eigentlich so ein bisschen die aussichtslose Situation vom Deutschen Reich oder von der Mittelmächte hätte zu einer antideutschen oder pro-alliierten Stimmung auch in der Schweiz geführt. Das ist eben sicher auch ein bisschen opportunistisch gedacht. Dort ist man auch in der Schweiz doch ein bisschen besser informiert gewesen als gerade im Deutschen Reich Bevölkerung. Also dort ist die Bevölkerung eigentlich noch bis zum Ende so in einer recht euphorischen Siegesstimmung behalten worden. Und da hat man eigentlich schon kleiner gemerkt, dass das militärisch eher abwärts geht. Dann eben Getreideversorgung aus den USA, das hat eigentlich zu grossen Sympathien geführt, dass da die USA plötzlich so einen grossen Effort unternimmt, um jetzt die Schweiz eigentlich wieder mit Getreide zu versorgen. Da der deutsche Propagandachef, der hat auch von Bauchpropaganda, die anscheinend sehr gut funktioniert hat. Und dann halt eben von der Frau Whitehouse ihre Propagandaaktionen, die haben sicher auch geholfen. Dann hat das eigentlich wirklich auch in der Deutschschweiz, also zu antideutschen Auswüchsen geführt, die eigentlich seither nie oben gewesen sind. Das sind dann auch Deutsche, die sind bespeuzt und beschimpft worden auf der Strasse plötzlich. Es hat Brandbombenanschläge auf deutsche Konsulate. Es hat Schmähbriefe gegeben mit Todesdrohungen gegenüber Konsulen, Deutschen. Der Stadtpräsident von Schaffhausen hat da auch mal öffentlich ausgerufen in Schaffhausen, dass es anscheinend schade gewesen sei, dass Deutschland in der Schweiz nicht auch noch gerade den Krieg erklärt hat, weil da wäre er anscheinend gerade höchstpersönlich hingegangen und hätte die Sauschwaben zusammengeschossen. Wenn das schon ein Stadtpräsident einfach mal so rausbläht.
Ja, dann an der Grenze, ja.
Dann ist die Stimmung heiss.
Ja.
Ja. Und eben, das ist eigentlich wirklich so ein bisschen, man kann fast sagen, in Rekordzeit hat das eigentlich dann so ein bisschen umgeschlagen.
Aber das ist ja schon noch Strub, dass das eigentlich so schnell geht.
Mhm.
Wie lässt sich das erklären? Opportunismus, wenn man gewusst, dass die Deutschen den Krieg verlieren.
Ja, ich weiß, also ich glaube, es hat sicher einen grossen Teil Opportunismus gehabt. Viele Faktoren, die recht schnell aufeinander gekommen sind. Was ich aber auch noch das Gefühl habe, ist auch, dass das vielleicht auch so langsamer stattfindet, die Stimmungsumschwünge, dann vielleicht auch so in historischen Quellen nicht ganz so genau zu verfolgen sind oder irgendwie zu beobachten sind.
Mhm.
Also habe ich das Gefühl, das ist das vielleicht so in der Retrospektive manchmal ein bisschen, findet das dann vielleicht fast ein bisschen pointierter statt, oder? Da vielleicht irgendwie so...
Der langsame Prozess nicht irgendwie abgebildet wird in der Quelle.
Ja, oder da man vielleicht noch länger mal so an einem gesellschaftlichen Normal oder so in einem Normalzustand vielleicht noch verharrt oder vielleicht was in Zeitungen steht oder was man dann wirklich öffentlich oder in einer dokumentierten Rede oder so irgendwie rauslässt. Ja, ich könnte mir vorstellen, da bleibt man ja noch eher mal so auf einer konservativen Schiene, was dann halt heisst, so ein bisschen bleibst du mal so bei der Meinung, was jetzt irgendwie die letzten paar Jahre halt so ein bisschen als Mainstream auch daherkommst. Mhm. Ja, also anders kann ich es mir nicht erklären. Oder? Ja, dann eigentlich mit der Kriegsaufgabe vom Deutschen Reich im Herbst 1918 ist dann eigentlich so ein bisschen die Hinwendung von der Schweiz zu der Ententemächte und auch zu den USA eigentlich so ein bisschen endgültig besiegelt gewesen. Man hat dort, oder muss man sagen, auch politisch und auch gesellschaftlich ist man dort in dem Sinn flexibel gewesen in der Schweiz.
Ist man heute ja nicht mehr.
Ja, ist man auch noch. Aber ja, im Endeffekt, das ist dann vielleicht eben so die hochgelobte Neutralität. Man kann ein bisschen mit allen, oder mit denen, wo man dann halt gerade
Und vor allem mit denen,
die man will, ja. Zum Teil hat man die eigentlich auch so in dieser neuen Friedensordnung aus Schweizer Sicht ein bisschen probiert, auch diplomatisch so in eine Vermittlerrolle zu kommen und dort dann eigentlich auch Einfluss zu nehmen. Ich weiss gar nicht, hast du das letzte Mal auch erzählt. Man hat ja auch probiert, eigentlich die Friedensverhandlungen in die Schweiz zu bekommen. Das hat dann nicht geklappt. Hat auch mit dem Landesstreik zu tun, dort dann eigentlich die USA dann ein bisschen verschrocken ist, was das da für ein komisches bolschewistisches Nest ist irgendwie in der Schweiz. Hat man das irgendwie nicht mehr so toll gefunden. Wegen dem ist es dann eigentlich auf Versailles gegangen. Mhm. Wo man, glaube ich, aus amerikanischer Sicht ja nicht favorisiert hat. Wo man halt dann sozusagen das Zepter in den Franzosen ein bisschen ein Stück weit übergeht.
Und die Franzosen haben ja auch extrem darauf bestanden, dass das in Frankreich stattfindet.
Mhm. Und mir ist natürlich aus Schweizer Sicht so ein bisschen, man hat noch ein bisschen Hemmungen gehabt, was die Vermittlerrollen anbelangt, da man ja einfach Hemmungen gehabt hat, auch deutsche Interessen dann halt gegen raus irgendwie zu vertreten oder zu vermitteln, auch aufgrund von diesen diversen Affären halt. Und man hat sich auch sehr Mühe gegeben, dann nach dem Krieg nicht mehr so als deutsches Anhängsel halt herkommen, sondern so eine neues Schweizer, so eine Brandenart schon zu kreieren. Also dass man nicht mehr so das pro-deutsche Alpenkaff ist, blöd gesagt. Ja, und wie gesagt, ist dann eigentlich auch eben nach dem gescheiterten Landesstreik, das würde das auch noch eine Sendung füllen. Das ist jetzt kein Spoiler, glaube ich.
Wow.
Das mal wird vor.
Nein, das verschwiegen wir.
Dort ist dann halt auch die Stimmung, gerade halt auch in bürgerlichen Kreisen, ist dann eigentlich vollends ins Antideutschen auch gekippt, da ja das gerade nach der deutschen Revolution so auch ein bisschen als deutsche revolutionäre oder sozialistische Welle ja auch angeschaut worden ist, oder noch schlimmer, russische, bolschewistische Revolutionswelle. Da ist man dann nicht mehr so gut zu sprechen auf die gewesen.
Genug heute unten.
Genau. Da man ja nach der russischen und der deutschen Revolution das gar nicht hätte können brauchen, man hat ja da wirklich vielleicht auch verständlicherweise Angst gehabt vor einfach gerade so einem nächsten Chaos, der jetzt da über das ganze Europa reinschwappt. Und hat Genf als Friedensverhandlungsort nicht akzeptiert. Aber wie ja du schon gesagt hast, dann mit dem neuen Sitz vom Völkerbund, das ist dann so ein bisschen die Krönung von dieser neuen deutsch-amerikanischen Freundschaft, die
deutsch-amerikanisch.
Der Schweizer. Das war dann so eine Krönung von der schweiz-amerikanischen neuen Freundschaft von der Sister Republics, wie man das ja immer wieder sagt. Wo eigentlich in Rekordzeit gewachsen ist.
Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen bewerten, die Rolle von der Schweiz, in dem Ersten Weltkrieg.
Ja, kann man das noch irgendwie zusammenfassen? Oder
ja, also ich würde. Also, es ist halt so, wie man das kennt von der Schweiz. Man tut sich so ein bisschen durchmogeln, würde ich jetzt sagen. Halt so ein bisschen, man kann das opportunistisch nennen, man kann das aber auch geschickt nennen. Tut niemand zu fest verärgern von den Kriegsparteien, damit man da selber in den Strudel geratet. Und schaut, dass man eigentlich gute Beziehungen hat mit allen. Dass man auch eben, gerade auch vom Handel her, so ein bisschen mehrere Optionen sich offen behalten. Ob es das gut oder schlecht ist, das weiss ich auch nicht.
Ja, in so einer moralischen Ordnung oder Ansichtsweise, dort verurteilt man ja das eigentlich recht schnell einmal. Also auch,
das macht man vor allem wegen dem Zweiten Weltkrieg, wo dort halt die moralischen Verwerfungen noch viel grösser sind als jetzt im Ersten Weltkrieg.
Oder? Ja, also die Schweiz hat auch ein Stück weit eben auch profitiert. Man hat eigentlich eben stark auf Kriegsproduktion umgestellt. Also das war auch eine Thematik innerhalb von der Schweiz gewesen, dass man dann eigentlich so ein bisschen die Kriegsgewündler hat angreifen, die ja mit ihren Munitions- und eben Halbfabrikatsexport und so weiter den Krieg ja eigentlich auch verlängert haben im Endeffekt oder dazu beigetragen haben, dass er natürlich länger gehen kann. Aber eben, handherum, man kann auch so ein bisschen den einfachen Standpunkt haben, dass man ja, dass man als Staat einfach neutral ist und zweitens ja auch nicht ein Kriegsteilnehmer. Also so, man kann ja auch sagen, der Blödsinn haben uns ja die anderen eingebrockt. Also, wir sind nicht die, die da von Grossreich träumen und irgendwie ja, von irgendwelchen Grenzverschiebungen umschwadronieren. Ja.
Die Frage ist halt, wie fest man noch kann von neutral reden kann, wenn man das Kriegsmaterial tut, liefern in den Kriegsparteien.
Fällt es natürlich ja, von Problematik an.
Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass in einer freien Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal, regieren halt Angebot und Nachfrage. Und wenn halt die Nachfrage nach so kriegswichtigen Gütern steigt, dann tut sich halt so eine Wirtschaft halt auch anpassen. Oder? In einer freien Wirtschaft gibt es halt Leute, die die Gelegenheit wahrnehmen und sich auf das ausrichten.
Ja, und man muss ja auch einen Wert darstellen gegenüber einem anderen Staat. Wenn jetzt der halt Kriegsteilnehmer ist, dann macht man das auch am einfachsten so, dass man ihm halt Güter anbietet, die er gut kann brauchen in dieser Situation. Ergo Waffen zum Beispiel. Ich meine, in der Schweiz hat es jetzt eben auch noch mit diesen Internierungsdiensten und so dem, eben jetzt sind noch so ein bisschen andere Faktoren dazugekommen. Aber nicht selbst verschuldet oder sind sicher auch ein bisschen glückliche Umstände gewesen, dass man da irgendwie dann politisch und diplomatisch so plötzlich in einer wichtigen Situation gewesen ist. Ich glaube, das hätte auch je nach Situation oder Verlauf irgendwie ganz anders können rauskommen.
Ja gut, dann... Das Thema beenden und
schauen wir noch ins Luzerner Soretal.
So, wir haben hier wieder den Triengrad-Zeiger vor uns, aus dem Jahr 1918, zwar in digitalisierter Form, aus dem Staatsarchiv Luzern. Ich habe ein paar Meldungen rausgesucht. Die erste ist eine aus dem Kanton Luzern. Das heisst, die Bauarbeiten für eine Automobilverbindung von Sursee durchs Rothal nach Willisau sind soweit gediehen, dass man mit einer Eröffnung des Betriebs auf Mai rechnet. Die Finanzierung erfordert 320.000 Franken. Hiervon sind Sursee 30.000 Franken zugedacht. Ja, das ist noch...
Ist noch günstig gewesen. Gut.
Vor allem jetzt...
Ist noch ein anderes Preisniveau gewesen.
Hat es offenbar keine Strasse gegeben, von Sursee auf Willisau. Also haben wir keine, die für Autos geeignet gewesen wären.
Irgend so eine Dirt Road.
Ja, dann hat es so ein bisschen überregionale News drin. Etwas Interessantes aus Zürich, nämlich Bombenfunde in Zürich. Wie am Montag aus Zürich gemeldet wurde, hat die Zürcher Polizei in einer Scheune in Zürich Kisten mit Revolvern, Handgranaten und revolutionären Schriften gefunden. Verhaftungen wurden vorgenommen.
Ja, das hat ja dann auch noch zu dem berühmten Zürcher Bombenprozess geführt. Wo dann im Oktober vonstatten gegangen ist. Das hätte eben auch noch, wir sind jetzt da am Schluss noch so ein bisschen bei der antideutschen Stimmung gewesen. Das hätte dann auch recht Staub aufgewirbelt. Da dann rausgekommen ist, dass das Deutsche Reich so verdeckte Operationen in der Schweiz hatten, um italienische Anarchisten zu unterstützen mit Sprengstoff, Waffen und so Anarcho-Flugblätter, um Italien destabilisieren.
Ich habe da jetzt noch eine sehr lokale Nachricht gefunden vom Theater, die offenbar dort eine Hochkonjunktur hat. Das heißt nämlich, nächsten Sonntag schließt unsere Theatergesellschaft ihre diesjährige Spielsaison mit der letztmaligen Aufführung des Stückes Besenbinder-Liesel.
Also ist das ein Sorsi, oder?
Trienge.
Trienge.
An den vergangenen zwei Sonntagen hatte die Theatergesellschaft einen Massenbesuch zu verzeichnen, wie nie seit ihres Bestehens. Ja, wer die letzte Gelegenheit noch benutzen will, der spute sich. Dann habe ich hier noch eine Meldung vom 8. Februar, eine Inlandmeldung zur Lebensmittelrationierung. Hm. Laut Zeitungsberichten ist für die nächsten Monate eine etwas vermehrte Abgabe von Teigwaren vorgesehen. Hingegen wird das Zuckerquantum nicht erhöht, trotz befriedigender Zufuhren. Später wird dann wieder reichlicherer Einmachzucker abgegeben werden. Ja, da sind wir ja schon voll im Thema. Dann noch eine schöne Nachricht aus Winiken. Letzten Sonntagabend brachte uns der löbliche Cäcilienverein von hier wieder einmal ein reichhaltiges Programm zur Aufführung. Neben schönen Liedern kam auch in einigen Nummern das Komische zur Geltung, und zwar die Wäscherweiber und zweierlei Tuch etc., welche die Lachmuskeln in Bewegung brachten. Sehr schön.
Komödie hat man sich da gönnt.
Übererwarten zahlreiche Zuhörerschaft. Das ist eigentlich wie heute. Heute tut man auch immer, wenn so Vereinsanlässe sind und so Theater, immer schreiben, wie geil das ist und wie es alle super gefunden haben. Obwohl es manchmal auch einfach scheisse war. Ich glaube, das wäre es jetzt etwa gewesen.
Wäre es das etwa gewesen? Ich habe noch etwas. Ein grosser Teil von unserer Sendung basiert auf dem wirklich sehr tolles Buch «Die amerikanische Verheißung» von Florian Weber. Das war seine Dissertation an der Uni Zürich als Wirtschaftshistoriker. Mhm. Ja, und ja, es ist wirklich sehr ein unterhaltsames und informatives Buch.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Ausgabe, die geht ja schon genug lang. Und wir melden uns nächste Woche wieder mit der regulären Ausgabe von Antenne Baldrian. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das machen wir nochmal.
Was? Ja, ich kann es ja schneiden.
Welcome to 1980.